Das ist der Fokus. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marina Villa. 27, 1,86 gross, 80 Kilo schwer, dunkle, halblange Haare, athletisch, gut aussehend, mehrsprachig, erfolgreich, Berner Giel und Italo. Schon herausgefunden, wer es ist? Vielleicht nicht. Vis-à-vis sitzt der beste Veloprofi, den die Schweiz im Moment hat, sein Name Fabian Cancellara. Letztes und vorletztes Jahr Weltmeister im Zeitfahren, 7 Tage im Maillot jaune von der Tour de France 07, dieses Jahr unter anderem souveräner Sieger beim Radklassiker Milano Sanremo. Fabian Cancellara, wir sind mitten in der Radsaison. Heute startet die Katalonien-Rundfahrt, darum zeichnen wir die Sendung auch auf. Sie sind dort mit dabei. Sie sind aber beispielsweise weder Tour de Romandie gefahren, noch der Giro d'Italia. Also nach was für Kriterien wählen Sie aus, was Sie fahren?
Also sicher geht es mal in erster Linie um die Zielsetzung, die man hat. Also bei mir geht es ja vorwiegend jetzt mal um Olympia. Und da ist ganz klar, dass Prioritäten eigentlich gesetzt sind. Und dann trennen, durch das dann auch ein bisschen Gäse. Also Giro d'Italia, das wäre mir viel zu früh gewesen. Oder der Tour de Romandie war auch zu früh gewesen, für dort eigentlich dabei zu sein. Weil ich muss mich wirklich auf das können, fokussiert und geplant und alles, was dazugehört, dass es wirklich aufgeht. Und die Katalonien-Rundfahrt ist wirklich jetzt eine Rundfahrt, wo ich wieder bestreite, für auf dem Weg nach Olympia.
Also Olympia ist das grosse Ziel von dieser Saison?
Ja, das ist eigentlich noch das Hauptziel, das ist. Und da braucht es jetzt die Katalonien-Rumfahrt, wo ich Pause hatte vorhin. Ich habe rund etwa 10 Tage habe ich nicht mehr trainiert nach Paris-Roubaix. Da habe ich wirklich mit der Familie das Auto genommen und Südfrankreich gefahren und wirklich
das Velo daheim gelassen.
Das Velo daheim, nur Kinderwagen, die Kleine und die Frau eigentlich dabei und das Auto. Und wirklich einfach relaxed und abschalten vor allem. Weil ich glaube, die letzten 2 Monate waren sehr intensiv, sehr viel erlebt und es hat einfach auch seine Zeit gebraucht, können zu erholen. Weil es ist nicht nur der Körper, der sich erholen muss, es ist auch der Kopf und das war bei mir wirklich mehr als voll. Es war schon fast im Überlaufen und darum habe ich mir die Zeit jetzt genommen.
Also, Sie haben 2 grosse Radklassiker gewonnen Anfang der Saison. Ich habe vorher das eine gesagt, Milano Sanremo, das andere ist Tirreno Adriatico. Das sind alles eher, also das eine ist ein Tag, das andere etwas Kürzeres. Wenn Sie sagen, man muss sich nachher auch im Kopf erholen, was ist es denn, was es so anstrengend macht, neben dem Körperlichen?
Ja, man muss sich vorstellen, man ist immer an einem Seil, wo einfach am Ziehen ist. Und irgendwann reisst das. Und bei mir ist es eigentlich nach meinem letzten Rennen bei Paris-Roubaix war es so, weil dort war eigentlich meine ersten Ziele durch. Und man war an diesen Rennen und man war immer hochkonzentriert, man hat viel Druck, man ist immer angespannt, man hat immer sein Ziel vor Augen und tut sich hundertprozentig auskotzen. Man gibt alles, was man hat. Und das waren sehr viele Rennen, die ich so bestritten habe, weil einfach halt meine Kondition schon sehr früh und gut war. Und dann habe ich einfach gesagt, dann nützt alles aus. Und ich glaube, in dieser Zeit ist man einfach immer angespannt und einmal muss man können loslassen. Und wenn man den halt loslässt, ist bei mir dann wirklich...
Was passiert dann bei Ihnen? Dann ist einfach wirklich die Füße aufheben, 12 Stunden schlafen und zwischendrin ein bisschen mit Ihrer kleinen Tochter spielen?
Nein, eigentlich nicht. Also bei mir ist wirklich, dass ich Radsport, dass ich mit dem Radsport nichts am Hut habe oder nichts zu tun habe, weil, dass ich sicher mal nicht trainiere, dass ich sicher nicht über den Radsport diskutiere oder reden oder was auch immer. Oder auch wenn mich Leute irgendwie vielleicht auf das ansprechen oder so, dann ich möglichst schnell das Thema wechseln. Weil in diesen Tagen wollte ich wirklich nichts von einem Zweirad hören. Wollte ich wirklich über anderes reden, über was gerade aktuell ist. Oder Sachen, die zu machen sind. Also Pendenzen vielleicht die wirklich nichts mehr mit dem Radsport zu tun. Es gibt nicht nur Fabian Cancellara und Radsport. Es gibt auch Fabian Cancellara und ein normales, privates Leben, wie jeden anderen auch. Und das ist einfach in diesen 2 Monaten halt ein bisschen kürzer gekommen. Aber das ist einfach auch die periodische Zeit, wo ein Sportler oder wo halt ein Radsportler hat, weil die Rennen sind halt nicht über das ganze Jahr einfach jedes Wochenende. Es ist wirklich einfach so, dass der die gewissen Zielpunkte hat und die sind 2-3 Mal im Jahr und dort wird er natürlich alles geben.
Jetzt, Sie haben vorher gesagt, 10 Tage Ferien gemacht, kein Velo in die Hand genommen, nicht einmal angeschaut. Wie kommen Sie nachher wieder auf Touren? Also wie trainieren Sie?
Am Anfang ist es schwierig, am Anfang ist es harzig, am Anfang tut alles weh und man geht trainieren die ersten paar Stunden. Man könnte meinen, wir sind Monate nicht mehr auf dem Velo gewesen. der Körper reagiert sehr, sehr schnell und tut auch sehr schnell abbauen. Also, die ganze
Muskel. Also sogar bei jemandem wie bei Ihnen?
Ja, bei mir geht es sehr schnell. Also, man sagt, zwischen 5 und 6 Tagen tut sich der Muskel schon ein bisschen abbauen oder einfach das Feeling und das Gespür geht ein bisschen verloren. Und das war bei mir eigentlich auch so, dass ich die ersten paar Trainingsstunden und Trainingstage hatte ich sehr Mühe gehabt und bin sehr müde und kaputt. Und mir ist sich vorgekommen, wie man schon lange nicht mehr auf dem Velo war. Ob schon, dass sie nur die paar Tage waren eigentlich.
Wie können Sie dann auch trainieren? Und wo machen Sie das? Sie wohnen ja in der Nähe von Bern, da fahren Sie ein bisschen um den Bielersee, oder muss ich mir das vorstellen?
Die ersten Tage oder Wochen sind eigentlich mit Stundentraining absolvieren. Ich fahre eigentlich mit dem Velo von daheim los. Je nachdem, wie das Wetter ist, um 9 oder um 10.
Wie viele Kilometer fahren Sie dann?
Ich zähle im Moment nicht Kilometer, ich zähle eher die Stunden. Also es ist gespickt zwischen 4 und 6 Stunden. Die ich dann absolviere im Moment. Zugleich in einer Woche, habe ich vielleicht 2 Ruhetage oder je nachdem nur einen, je nachdem, wie die Trainings absolviert wurden und wie ich mich natürlich auch fühle.
Oder sind wir allein?
Sehr viel. Aber im Moment bin ich sehr viel mit dem TÜV unterwegs gewesen.
Also nicht Sie mit dem TÜV, sondern vorne dran mit dem TÜV und Sie hinten mit dem Velo nehme ich an, oder?
Ja, nein, es ist schon so. Also, ich werde begleitet von einem TÜV und der fährt eigentlich immer vor mir, dass ich bei ihm hinter im Windschatten fahren kann, dass ich sozusagen eine Art in einer Rennsimulation kann darstellen kann. Wenn du mit 50 um einen Bieler oder einen Neuenburger oder um einen Thunersee oder wo auch immer durchfahren, dann hat er natürlich ein anderes Training, das er absolvieren kann. Wenn man allein mit 50 Stundenkilometern im Zug fährt, dann ist man schnell kaputt. Aber hinter einem TÜV hat man den Windschatten, was er gibt, und da kommt natürlich den ganzen Tag. Und das ist das, was ich brauche, und das ist das, was mich weiterbringt. Und das ist das, was mich in den letzten Jahren sicher auch weitergebracht hat.
Was denken Sie, wenn Sie so stundenlang auf dem Velo sitzen?
Kommt darauf an, wie schnell dass man unterwegs ist, oder schlussendlich je nach Konzentration. Aber ich glaube, wenn man das Ziel vor Augen hat, dann tut man sich auch gerne mal ein bisschen quälen im Training.
Was heisst das?
Das gehört sich einfach dazu.
Sonst darf man nicht Velofahrer sein, oder?
Ja, wenn es den Berg aufgeht, kann man einfach sagen, jetzt fahre ich einen kleinen Gang, ganz gemütlich hoch. Ich glaube, für das ist manchmal der TÜV wirklich gut, wenn der dabei ist, dass wenn der mal über eine Welle oder über einen kleinen Aufstieg geht, dass der halt vielleicht auch ein bisschen gefeckt wird. Das Problem ist halt schon, man ist in Anführungszeichen ein Einzelsportler. Mhm. Wenn ich unterwegs bin, dann bin ich mit dem Team unterwegs, aber gleich auch, wenn ich daheim bin, dann muss ich selber schauen. Da muss ich mein Training selber machen.
Also Sie haben niemanden jetzt hier in der Schweiz, wo Sie mit gehen, regelmässig fahren mit dem?
Weniger.
Warum nicht?
Ja, es ist erstens mal hat es weniger Rennfahrer gegeben im Kanton Bern oder rund um Bern. Und vielfach ist es so, wenn ich meine Trainingseinheiten habe, meine Trainingsblöcke, dann habe ich vielleicht andere Rennen. Oder andere machen ein anderes Training. Und dann gibt es sich einfach, dass ihr vielfach allein unterwegs seid. Und durch das ist jetzt einfach die Gewohnheit gekommen, dass ich viele Trainings wirklich allein mache. Und wenn ich meine Intervalls mache, dass ich wirklich auch die konzentriert habe, durchführen. Und wenn der TÜV dabei ist, dann bringt es auch nicht, wenn wir hinten nach einer Fahrt. Das habe ich schlussendlich auch nicht gern, weil das stört meine Konzentration. Und weil schlussendlich muss ich konzentriert sein, was passiert.
Aber Sie haben ja keine abgesperrte Strecke, nichts. Also wenn irgendeine Katze über die Straße rennt, ich weiss nicht, überlegen Sie sich das manchmal, wenn Sie mit 50, 60 unterwegs sind?
Ja, schon. Also sicher viele Gedanken durch den Kopf, aber wenn ich schaue, für manche Kilometer, dass ich schon abgespult habe und wo ich schon alles durchgefahren bin, muss ich sagen...
Gutes Schutzengeli,
immer Holz anlängen. Aber sicher fahre ich auch, oder fahren wir auf Strassen, wo der Verkehr eigentlich nicht gross ist oder je nachdem auf grossen Strassen, wo die Übersicht da ist. Aber meistens sind wir ja schnell unterwegs und dann haben manchmal die Autofahrer auch Mühe, eben durchzukommen.
Ich habe Sie vorher gefragt, was Sie beim Fahren denken. Also beim Trainieren, ich weiss nicht, schweifen da Gedanken um und man studiert an dem und an diesem um? Oder ist es schon beim Training extrem fokussiert, dass Sie nur auf die Strasse schauen und das Hirn wie, ich weiss nicht, wie leer ist?
Es kann sein, je nach Situation des Trainings, gehen einfach gewisse Gedanken oder einfach Überlegungen oder x-beliebige Sachen durch den Kopf. Sei das Vorbereitung, Ziel, privat.
Querbeet.
Quer durchs Beet eigentlich. Also,
hören Sie Musik?
Ab und zu. Ich weiss, dass man eigentlich nicht Musik hören während dem Velofahren, aber bei gewissen Trainingseinheiten, die ich absolviere, habe ich eigentlich meine Musik dabei, wo ich sage immer, Musik, das ist ein gewisser Stimulator und irgendwann soll man doch aus diesen Punkten, wo man sich kann stimulieren und verbessern kann, was legal ist, denke ich, dann soll man das brauchen.
Da muss man immer aufpassen als Radrennfahrer, sonst kommt man gerade im falschen Ecken, oder? Aber wenn Sie sagen Musik, was hören Sie denn?
Ich höre wirklich alles, quer durchs Bett.
Beim Fahren, beim Trainieren, auch langsame Sachen?
Ja, das hat es auch schon gegeben. Ich darf sicher, wenn es zum Beispiel eine harte Übung ist, wo es vielleicht ein bisschen mehr Schub braucht, dann gibt es halt etwas Schnelleres. Es gibt vielleicht ein paar Minuten, wo es so eine Erholungsphase vielleicht gibt. Und da ist dann vielleicht etwas ein bisschen mehr gemütlich, etwas ruhiger, etwas, wo man vielleicht auch runterfahren kann. Oder je nachdem, ein bisschen etwas rockig, poppiges. Also bei mir geht wirklich quer durchs Bett eigentlich alles durch.
Für mich ist es immer ein Rätsel. Ich fahre in der Stadt Zürich ein bisschen Velo, aber einfach so ein bisschen von A nach B. Und dass man stundenlang auf so einem harten Rennsattel sitzen kann. Ich weiss, Sie sind nicht der Einzige, aber wie machen Sie das? Dass Ihnen das Füdli nicht einfach schon ein paar weh tut? Oder gewöhnt sich das daran?
Das gewöhnt sich daran. Ich glaube, es ist das einzige Problem ist Anfangsjahr. Wenn ihr das Velo so vom Kauli wieder vornehmt und dann die erste Stunde absolviert, dann ist es normal, dass es ein bisschen weh tut. Aber das lädt
und dann muss man nicht wie der Baby irgendwie eine Creme drauf tun? Oder wie ist das auch bei Rennen?
Nein, eigentlich weniger. Also es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt x verschiedene Möglichkeiten, was Rennfahrer oder was ich schon gebraucht habe. Ob das Babysalbe ist oder ob das sogar Velohosen sind ohne Lederin. Also ich habe schon alles erlebt, ich habe schon alles gesehen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, bei mir geht es. Ich bin nicht impotent, ich habe eine Tochter gesungen. Und viele sagen immer, heute Velofahrer, die haben sicher ein Problem.
Unser Techniker in Zürich hat, als ich ihm gestern eben gesagt habe, ich mache mit Ihnen Sendung, gesagt, ja, aber weißt, die Frage, die du stellen müsstest, ist, oder? Eben, das, was Sie jetzt gesagt haben. Man sagt eben, viel Velofahrer, das kann Schädigungen nach sich ziehen. Sie merken aber in dem Fall noch nichts.
Im Gegenteil. Also. Ich kenne wirklich noch andere Rennfahrer, die haben zum Teil 3, 4, 5 Kinder. Also, ich glaube, dort ist
das ein Problem. Mehr.
Ja.
Sie haben vorher gesagt, einerseits ist man Einzelgänger und spulen da Stunden und Stunden, Kilometer um Kilometer für sich allein ab. Und andererseits, wenn Sie dann zusammenkommen mit dem Team, muss ja das zusammen funktionieren, damit man ein Rennen gewinnen kann. Das habe ich bis vor kurzem nicht gewusst. Ich habe immer gemeint, jeder fährt Velo und irgendeiner gewinnt dann. Aber so ist es ja nicht. Also das Zusammenspiel im Team, in einer Mannschaft, ist extrem wichtig. Wie bringen Sie, also nicht nur Sie das an, aber dass das Zusammenspiel dann funktioniert, obwohl Sie sich doch so selten sehen? Weil jeder trainiert allein und dann kommt man zusammen auf ein Rennen.
Das ist etwas sehr Wichtiges, dass das Zusammenspiel eigentlich da ist. Und das ist auch das Schwierige manchmal im Radsport, dass man das begreifen kann und auch versteht. Und je nachdem, was man für eine Rolle hat oder für gewisse Rennen, die man geht, absolvieren geht, dann hat es einfach die Rollenverteilung, die sich ändert. Man muss sich so vorstellen, man ist immer mit 8 Mann. Das heißt, 8 Rennfahrer sind am Start. An den 3 grossen Rundfahrten sind es 9.
Und die 3 grossen sind?
Vuelta a España, Tour de France und Giro. Und das sind eigentlich das sind die einzigen Rennen, die mit 9 im Start sind. Und sonst ist es eigentlich immer 8. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass immer 8 dabei sind. Und da können nicht 8 Leader sein. Da können nicht 8 einfach Wasserträger sein. Da können nicht 8 Sprinter sein. Und dort wird dann alles am Tag vorrennen, meistens am Abend vor dem Rennen oder je nachdem sogar vor dem Start wird Taktik durchgegeben und dort geht es dann
wer geht die durch? Das bin der Bjarne Ries, also der Teamleiter, wenn man so will, und der sagt, so und so wird es gemacht, oder haben Sie da einen Einfluss? Wie geht das konkret vor sich?
Also sicher ich als Leader in der Mannschaft habe ich gewisse Meinungen, die ich vertreten kann und auf den Tisch legen, was ich das Gefühl habe. Aber im Endeffekt ist der sportliche Leiter, das ist eigentlich der, der im Auto hinterhockt und meistens auch der, der Taktik macht mit uns zusammen. Oder je nachdem, der Bjarne Ries, wenn er auch der Rennen ist. Und dann anhand von dem wird er eigentlich das, was man besprochen hat, was man draussen praktizieren und was man die Theorie umwandeln, dass man das umsetzen kann.
Ganz kurz ein Beispiel, wie das tönt. Dann heisst es was?
Dann heisst zum Beispiel, man hat 8 Rennfahrer, 2 Leader, das sind ja nur noch 6 rum. Und was machen mit den anderen 6? Die anderen 6 tut man noch einmal aufteilen. Das heisst, die 3 gehen vielleicht am Anfang in Fluchtgruppen, dass man die Erleichterung vielleicht hinbringen kann, dass wenn jemand in dieser Fluchtgruppe dabei ist, dass wir als Mannschaft nicht müssen die Verantwortung übernehmen und vorher arbeiten, das heisst, vorher führen. Wenn jetzt zum Beispiel einer von diesen 3, wo man am Anfang sagt, du, die geht in der Fluchtgruppe, und wenn das klappt, dann können wir hinten gemütlich in dem Sinn im Feld hocken und können den Druck eigentlich abgeben auf die anderen Mannschaften. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen die 3 weitermachen, bis die auf eine Art kaputt sind. Dann kommen noch die anderen 3 dran und dann liegt es an uns Leader.
Also es ist recht kompliziert. So.
Es ist kompliziert, aber interessant. Aber es gibt natürlich, man muss sich auch so vorstellen, man kann sich, das Einfachste ist, wenn man einen Sprint schaut, einen Sprint von einem Cipollini, von einem Petacchi, wenn die einen Sprint anfahren, dann sind sie vielleicht noch 5 Leute. Die fahren 3 Kilometer oder 2,5 Kilometer vor dem Ziel, fahren die voll vorne, dann sieht man doch immer, wie einer weggeht. Weil es mal einfach, wie es verblasst, wo er einfach nicht mehr kann, wo man kann nicht mit 65 4-5 Kilometer lang fahren, das geht nicht. Und das ist dort genau das Gleiche. Also die fahren so schnell, fahren, dass sie können und so lang, dass sie den Sprinter bis 200 Meter vor dem Ziel hinbringen. Und wenn dann der letzte Fahrer, also der vorletzte, rausgeht und dann der Sprinter zum Zug kommt, dann ist dann klar, dass er die 200 Meter noch dort so muss absolvieren, weil er kann ja nicht 500 Meter sprinten. Also sehe ich das, dass man die Leader in der Mannschaft so weit vorbringt, wie es geht, dass man es dann eigentlich kann auf dem Silbertablett servieren kann, dass sie es sozusagen können zuschlagen können. Das ist wieder ein Team, das ist ein Teamsport dort. Mhm. Aber dann gibt es halt auch die Egoisten, wo man vielfach sehr viel findet, weil es gibt Leute, die geben nicht 100% für das, was sie machen sollten.
Spüren sie das?
Ja, es ist eigentlich beschämend und traurig, wenn ihr das merkt oder wenn ihr das seht. Und
also jemand im Team zum Beispiel, ja, wo man einfach spürt, der gibt nicht alles.
Der hat nicht 100% oder 110%. Ich sage immer, wenn man nicht fit ist, dann soll man doch sich einsetzen für einen anderen. Und das ist meistens das, dass vielfach einfach, ich sage immer, früher oder später kommt so Zeug raus und das sind auch die Rennfahrer, die dann auch nie eine Chance haben, für ein Rennen zu gewinnen. Oder wenn sie neu in einer anderen Mannschaft sind, dass es mal aufgehen kann. Wo irgendjemand zahlt sich das aus. Und der Egoismus, der ist sicher in vielen Orten.
Aber der ist ja wichtig. Ich meine, wenn sie nicht egoistisch sind, wären sie nie dort, wo sie sind. Sie werden doch nicht aus lauter Altruismus Weltmeister im Ziel fahren.
Nein, das sicher nicht. Das denke ich schon nicht. Ich glaube auch, dass ich mit den Jahren das gelernt habe, mit dem Egoismus mehr umzugehen. Also ich habe mehr Ego bekommen als vorher. Weil vorher war ich immer ein bisschen der, der halt auch viel gegeben hat. Weil ich weiss, ich habe viel bekommen. Und ich sage immer, dort muss man einen Mittelweg finden. Und ich sage, man kann immer nur nehmen. Wenn man immer nur nimmt, dann ist früher oder später bekommt man das nicht mehr und dann ist fertig.
Das erste Musikstück, das wir hören, ist «Beautiful Day» von der U2. Hat das etwas mit ihrer Arbeit, mit dem Velofahren zu tun?
Ich glaube, «Beautiful Day» sagt schon einiges. Das Lied ist eigentlich so ein bisschen das Lied geworden, wo...
Also für Sie?
Für mich, aber auch für gewisse andere, so im Team oder so. Wenn man morgen aufsteht, dann geht der iPod an und dann Talkstation Vollgas offen und dann kommt das Lied. Und das ist sicher klar, dass die Emotion oder einfach so ein bisschen schöne 3-4 Minuten, wo das Lied läuft und wo wirklich kann Revue passieren kann.
Fokus mit dem Radprofi Fabian Cancellara, 27 ist er, zweifacher Weltmeister und seit rund 10 Jahren im Profi-Rennzirkus mit dabei. Fabian Cancellara, 10 kurze Fragen, entweder oder. Die erste, Miguel Indurain oder Lance Armstrong?
Miguel Indurain.
Tour de France oder Giro d'Italia?
Schon Tour de France.
Calabria oder Bern?
Bern.
Schweizer Fußballnazi, italienische Fußballnazi?
Schweizer Fußballnazi.
Eros Ramazzotti oder Stefan Eicher?
Eros.
Ein Glas Rote oder ein kühles Bier?
Ein Glas Rote.
Buch oder Zeitung?
Zeitung.
Ein Schwung in den Ohren oder Skifahren zwängen?
Skifahren zwängen.
Eine Massage oder ein Sprudelbad zur Entspannung?
Eine Massage.
Und Toni Rominger oder Urs Freuler?
Toni Rominger.
Als Kind haben wir ja alle gelernt, so der Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Und ich meine, als Radprofi heute kommt man ja wie gar nicht mehr darum, das Thema überhaupt anzugehen. Sie sagen, wer dopt, muss weg für immer. Wieso?
Ja, erstens hat er ja mal etwas gemacht, was er nicht machen soll. Und die Richtlinien sind ganz klar. Und wenn man gegen die Richtlinie verstößt, dann soll man weg. Aber ich sage immer, es sind so viele Sachen im Moment passiert und wenn man schaut, was alles schon abgegangen ist, muss man wirklich sagen, dass es ein sehr, sehr schwieriges Thema ist und sicher auch ein sehr problematisches Thema. Das ist das andere.
Und, also glaube, was heisst schwierig und was heisst problematisch?
Schwierig ist eigentlich, was alles passiert ist in den letzten Jahren. Mhm. Die Veränderungen, die Verbesserungen oder Verschlechterungen oder x Sachen oder nervös so war, viele Leute waren positiv, aber sie waren im Nachhinein wieder negativ. Also, ich sage immer, es ist so ein Kartell, was einfach irgendwann eine Mafia dahinter ist und zwischen einfach Zeug abgegangen ist. Ich muss sagen, wirklich, also, der hat zwar betrogen, Aber wie er betrogen hat, war nicht klar. Wo irgendjemand ist etwas faul dran. Also es war immer irgendjemand etwas. Und ich glaube, die ganze Doping-Geschichte oder die ganze Welt, die er auf das schaut, ist ganz klar. Das heisst sofort, wenn der positiv ist, dann doppelt. Das ist das Erste, was.
Aber das ist ja normal, dass man das als Laie denkt. Denke ich ja auch.
Ja, sicher. Das ist ja begreiflich. Aber ich glaube, wenn der Radsport oder der Sport generell nicht in der Öffentlichkeit wäre, dann müssen wir mal das Blatt wenden. Dann können wir mal auf die Straße gehen und fragen, was machst du? Du kiffen? Du Kokain? Du Pillen schlucken? Das ist genau das Gleiche, einfach auf die andere Seite. Mhm. Und eigentlich sind wir auch normal. Wir sind normale Leute. Wir sind einfach der Öffentlichkeit ausgesetzt. Wir betreiben etwas wo mit Sponsoren, mit Öffentlichkeitssachen, mit Medien. Und das ist einfach halt so, dass einfach das halt zum Vordergrund kommt, wenn etwas passiert.
Ja, jetzt aber Moment mal. Einerseits haben sie am Anfang, glaube ich, sehr eine klare Haltung und sagen, der eine, der mal etwas genommen hat, der muss gesperrt werden. Und zwar nicht nur für ein Jahr oder zwei, sondern der muss ganz weg.
Ja.
Und andererseits, wenn ich ihnen jetzt aber zuhöre, sagen sie gleich, ja, also ich meine, was im Radsport ist, passiert halt auch sonst. Also alles halb so wild. Was stimmt jetzt?
Nein, also was passiert, sage ich, im Radsport, das ist der Sport generell. Das tut der Sport wieder spiegeln, weil der Radsport ist nicht der versucht ist. Es ist ja der Sport, der versucht ist. Ich sage nur, im Radsport sind die Richtlinien viel härter als in anderen Sportarten.
Also sind dann die Radfahrer die, die einfach zu doof sind und sich verwütschen lassen im Vergleich zu anderen?
Ich weiß es nicht. Ich sage, wenn ich wieder zurückschaue, in den letzten paar Wochen ist wieder ein positiver Fall gewesen. Zum Glück wieder, weil das zeigt wieder, dass die Kontrollen, die sehr intensiv sind im Moment, dass das etwas nützt. Und da muss ich sagen, das ist wirklich doof. Weil das ist wie wenn man mit dem Auto, wenn Rotlicht ist, das ist Rotlicht, dann fahren wir nicht über die Straße. Das ist jetzt genau gleich. Also wenn etwas auf einer Dopingliste ist, und dort war jetzt der Fall gewesen, bei diesem Rennfahrer, ist Testosteron. Das ist etwas, was verboten ist. Und er nimmt es gleich. Und er verwünscht es. Dann muss er sich nicht fragen, warum es jetzt positiv ist. Es passiert Ende alles, das soll er gehen.
Wie häufig werden Sie getestet?
Wenn ich wirklich zurückschaue, darf ich in den letzten drei Jahren sagen, dass ich in dem Moment, also das heisst, in dem Jahr sicher ein bisschen weniger kontrolliert geworden als die anderen Jahre. Weil wenn ich wirklich so wäre kontrolliert worden wie die anderen Jahre, dann müsste ich auch bei mir daheim unten beim Eingang irgendein Büro einrichten. Dopingkontrolle in dem Sinne. Also das Büro für nur die mich kontrollieren können, weil es so viel waren.
Also, was muss ich mir vorstellen? Irgendwie alle drei Tage ist einer da gestanden, oder?
Nein, das schon nicht. Aber ich glaube, Ende Jahr habe ich, was auch nicht, sicher etwa zwischen 30 und 35 Kontrollen gehabt.
Mhm. Und das ist viel?
Das ist sehr viel. Ich sage auch immer, man muss den Rennfahrer oder den Athlet daheim kontrollieren, wenn er keine Rennen hat. Wo an den Rennen hat er schon Kontrollen und wenn einer noch das Gefühl hat, er kann an den Rennen etwas nehmen, was verboten ist und dann mit dem umfahren und ja nicht verwirrt werden, dann täuscht er sich wahrscheinlich, weil irgendwann kommt es aus. Und ich glaube, in den meisten Fällen hat sich wirklich gezeigt, dass Trainingskontrollen effizient sind, um einen Rennfahrer oder einen Athlet zu verwirrtschen. In dieser Zeit tut er sich aufbauen. Und wie er sich aufbaut, das sollte man kontrollieren. Ich habe sehr, sehr viele Werte. Und wenn die mich kontrollieren können, die schnell mal sehen, wie das Blutbild ist oder wie sich das verändert hat. Weil wenn das jetzt zum Beispiel stark gegen oben ist oder stark gegen unten, dann kommen sie dann noch einmal mehr. Und die wissen schlussendlich im Labor haargenau, ob einer etwas gemacht hat oder nicht. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann gehen sie dem noch einmal noch mehr hinten nach und schlussendlich wird darüber geführt.
Aber wie ist denn das beispielsweise bei Ihnen? Hat es schon gegeben in Ihrer Karriere? Sie sind zwar erst 27, bevor ja schon viele Jahre, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, du, ich hätte da etwas.
Nein, eigentlich nicht.
Also eigentlich nicht, oder nicht?
Nein, gar nicht. Weil schlussendlich ist es für mich ein Tabuthema.
Und das weiss man halt in der Szene. Zum Cancellara musst du nicht, weil dort ist nichts zu holen.
Es interessiert mich auch nicht. Weil für mich ist echt ganz klar, das ist nicht meine Linie, das ist nicht meine Welt. Und wenn jemand etwas Verbotenes machen will, soll er das selber machen.
Das Problem ist ja, dass natürlich bei fast allen, also ich kenne jetzt auch nicht alle Fälle, aber die in der Öffentlichkeit waren, ist ja das Problem, dass die alle immer gesagt haben, ich mache es nicht. Und irgendwann kommt es dann aus bei einem Teil und dann ist es halt gleich so.
Ja, das ist meistens jetzt, oder in vielen Fällen ist es so gewesen. Aber man muss immer schauen, in welchen Radsportjahren das war.
Mhm.
Und ich sage immer, meine Strasse als Athlet, die wird nicht breiter. Heute müsst ihr oder könnt ihr so viel verändern, wenn ihr es nur suchen geht. Und das ist alles legal, was ihr könnt. Wenn ihr auf die Ernährung schaut, wenn ihr die Erholung anschaut, wenn ihr nach dem Verhalten von sich selber schaut, wenn man so viele Sachen tut, anders machen, die man kann verbessern kann, dass sich schon nur die Erholung verbessert, das Training verbessert, dann kommen wir dort sehr weit. Weil früher hat es das nicht gegeben. Früher hat man einfach auch irgendwie eine Taube Pommes frites, Mayonnaise und einen Hamburger hinterher
geschleppt. Machen sie heute nicht
mehr? Nein, also ab und zu gibt es das sicher auch, aber man kann sich das nicht mehr so viel leisten oder erlauben, weil einfach der Weg an die Spitze oder die Spitze vorne, die ist nicht weiss wie gross und darum muss nicht viel leiden. Und ich sage immer, am wenigsten muss Stopping leiden, weil das kommt dann aus.
Ja, also es ist ja beispielsweise so, dass der Bjarne Risi fährt für das Team CSC und ihm gehört das Team. Er hat ja auch zugegeben, dass er im 96, wenn ich recht informiert bin, den Tour de France gewonnen hat, unter anderem dank Doping. Jetzt ist ja das noch auf eine Art positiv, dass man sagt, du, ja, mein Chef, der hat das zugegeben, zwar 10 Jahre, 11 Jahre später, aber immerhin. Und andererseits bleibt doch gleich etwas Komisches zurück.
Nein, eigentlich nicht. Weil ich sage, er hat nicht dank Doping gewonnen. Er hat in den Jahren gewonnen, wo das so war. Es war dann gang und gäbe in diesen Jahren. Wir haben ja mittlerweile, weiss es die ganze Welt, wie in diesen Jahren das funktioniert hat. Es ist alles aufgedeckt worden und er war einer der wenigen, der gesagt hat, so ist es und fertig, hast gemacht, ja, bei uns oder was auch immer. Wenn der,
wie ist er angestanden bei Ihnen? Also bei Ihnen, vor dem Team? Ich meine, das ist ja dann schon ein Hammer, oder nicht? Sie haben es eh alle gewusst und dann hat er es halt noch gesagt.
Ja, gewusst ist ja noch eins, aber er war der, der gesagt hat, ja, ich habe es gemacht. Aber die meisten sind noch alle, die irgendwie Unschuld und noch Zeug vertuschen und anderen Scheissdreck erzählen. Also, im Endeffekt war er einer der wenigen. Das zeigt mal einen gewissen Charakterzug, also eine Stärke. Andererseits ist er mein Teamchef und nicht mehr Rennfahrer. Und ich schaue nicht zurück, was sie alles gemacht haben. Das ist dann, in diesen Jahren ist das normal gewesen, aber heute könnt ihr ein Team zusammenpacken, also könnt ihr zutun, könnt ihr die Firma
schliessen. Ja, das passiert ja dauernd ein bisschen. Also man hat es gesehen, wie Dondi Reis und Fonak beispielsweise, oder?
Ja, dort ist es klar gewesen, aber wenn ihr natürlich das in die falschen Hände gebt oder einfach nicht das erbracht wird, was einem vielleicht auch vorstellt, dann ist klar, dass das Boot untergehen kann. Und ich glaube, ich weiss auch, dass bei uns CSC als Hauptsponsor aussteigt, aber ich bin überzeugt, wenn der Bjarne Riis kein Sponsor findet, dann finden auch die anderen Teams, die auslaufende Verträge haben, auch die nicht. Weil sicher hat der Bjarne Riis vor x Jahren etwas gemacht, was man nicht hätte sollen, aber wir sollen immer noch zurückschauen, dann war es einfach so gewesen und fertig, heute ist es anders. Und
also Sie können das Gute so trennen und sagen, ja, Hier hat man es halt gemacht und er hat halt auch und dort haben alle.
Punkt. Ja, das war ja nichts anderes gewesen. Also, dann im ganzen Sport ist es so.
Wann ist denn für Sie der Wechsel gekommen? Weil ich meine, es ist ja interessant, das sind auch die Jahre, wo Miguel Indurain zuerst war und nachher beispielsweise 7 Jahre der Lance Armstrong, der die Tour de France gewonnen hat.
Ja, der Lance ist der Lance, aber der Lance muss man nicht mehr noch gross...
Der hat einfach Glück gehabt.
Nein, Glück. Ich sage immer, wenn man den Lance kennt oder wenn man schon mal mit ihm geredet hat und sieht, wie der trainiert oder wie der lebt für das, dann muss man wiederum sagen, das ist manchmal normal, was im Endeffekt rausgekommen ist. Wenn,
dass der 7-mal Tour de France gewonnen hat, ist normal.
Normal ist es sicher nicht, aber es ist einzigartig. Weil, wenn ihr 6 Stunden trainieren geht, in den Bergen auf und ab, und er sagt einfach für sich, bergab ist für mich kein Training. Ich tue normal 1 Stunde trainieren. 1 Stunde einfach auf der Fläche oder so. Ich tue auf die Ernährung so strikt schauen. Ich tue mit meinem Team so speziell aufbauen. Alles das, die Trainingslager, die Zusammenkünfte, einfach alles das Material. Das war Perfektionist gewesen.
Und zu einem Zeitpunkt, wo es alle anderen noch nicht so waren? Interpretiere ich das richtig, oder?
Ich glaube, oder ich muss es so sagen, von denen gibt es nicht viel. Und Ivan Basso, er hat jetzt seine Strafe abgesessen. Er kann jetzt wieder Velo fahren. Aber im Endeffekt, ich war mit dem mal 2-mal in einem Team gewesen. Das heisst, ich war mit ihm beim Fassa Bortolo gewesen. Ich war mit ihm bei CSC gewesen und als ich gesehen habe, wie der lebt für das, der lebt kein Athlet für so etwas. Am Morgen um 7 Uhr aufstehen.
Also Sie sind weniger diszipliniert?
Ich bin weniger diszipliniert, ja, das gebe ich ehrlich zu. Aber es ist nicht meine Welt, so zu leben für den Sport. Ich sage nicht, weil ich jetzt die Leistung gebracht habe, bin ich ein bisschen ein Schöckel und einfach ein bisschen das Nötigste machen. Im Gegenteil, ich muss mir auch Nase nehmen und muss sehr viele Sachen machen, dass ich meine Leistung erbringen kann. Aber die machen noch mehr. Die machen anders. Die tun noch mit Medizinball, Football, Training, daheim, Erholung. X Sachen, die vielleicht eben noch ein bisschen mehr der Perfektionist sind.
Aber dann, gut, jetzt beim Lance Armstrong weiss man es nicht. Aber ich meine, gerade dann bei einem Ivan Basso, dann macht es ja schon gar keinen Sinn, dass der dann Doping nimmt. wenn man doch schon so gut ist.
Das ist eben genau das, was ich mich frage. Warum denn gleich noch? Warum machen sie es denn noch?
Haben sie gefragt?
Nein.
Macht man das nicht?
Ich weiß gar nicht. Vielleicht, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, sage ich, was hat das so? Oder warum hast du es gemacht? Was auch immer. Aber im Endeffekt, ich schaue vorne und schaue nicht mehr zurück. Weil wenn ich zurückschaue, dann müsste ich nur noch von dem reden und mir Gedanken machen, ist jetzt der Top oder nicht. Ich sage immer, ich probiere alles zu geben. Ich gehe jeden Start und habe kein Problem mit dem und will möglichst meine beste Leistung können ergeben. Und wenn einer schneller war, dann war er schneller. Aber im Endeffekt, wenn er schneller war und doppelt war, aus auskommt, dann schaut er in die Röhre. Und dann ist er weg, obschon ich nicht gewonnen habe. Und also ich kann sagen, es hat mich ein Betrüger geschlagen. Im Endeffekt ist einer weniger rum. Und desto mehr, dass es von diesen Betrügern nicht mehr hat, desto einfacher ist es vielleicht für mich oder für gewisse andere Sportler oder Athleten, bessere Leistungen können zu erbringen. Und ich sage, das Blatt tut sich wechseln, weil die ältere Generation ist am Aussterben. Die 3, 4, 5, 6, 37 sind, die sind jetzt so ein bisschen, die sind nicht mehr so gut wie früher. Früher waren die noch lange gut gewesen, in diesem Alter. Aber jetzt ist es so, dass es alles im Aussterben ist, wo jetzt mehr Junge kommen. Warum kommen Junge? Weil der Radsport einfach einen neuen Aufbau hat und ein neues Licht bekommt, weil einfach die Kontrollen einfach viel strikter sind worden. Weil geht mal in einer anderen Sportart schauen, ob die Kontrollen auch so sind.
Von der Musik her absoluter Schnitt. Wir haben in Santa California Tornero. Das ist ganz etwas Besonderes für Sie.
Das war das Hochzeitslied. 06 August. Es ist immer schön, das Lied zu hören, weil nebst dem DVD, wo man etwas schaut oder einfach das Lied läuft, da sehen wir einfach wirklich die Erinnerungen an die paar Minuten, wo das Lied läuft, wie wirklich alles durch den Kopf geht und wie alles den ganzen Tag abgegangen ist und was man eigentlich für eine wunderbare Frau geheiratet hat. Eigentlich, weil,
also hoffentlich nicht eigentlich.
Nein, sicher nicht. Also, ich hätte sicher noch mehrere Lieder, die ich ihr würde widmen. Weil das Lied ist ein bisschen auch für sie. Und Tornero sagt eigentlich schon aus. Und wenn man wirklich hört, soll man sich jetzt die Zeit nehmen, auch ein bisschen abschalten und vielleicht die schönen Erinnerungen vorholen. Und das werde ich jetzt genau machen.
In den veloverrückten Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich und Belgien ist unser Fokusgast Fabian Cancellara ein Superstar. Wird hoch geschätzt, kommt auf die Titelseite der grossen Sportblätter. In der Schweiz aber wird er wenig wahrgenommen. Fabian Cancellara, nach dem Sieg von Milano Sanremo, also vor ein paar Wochen, haben sie der NZZ verärgert gesagt, Zitat, «Es ist, wie wenn ich ein Schülerrennen gewonnen hätte.» Ja, was ist... haben sie uns wollen sagen?
Ja, ich glaube, man kann das zweideutig anschauen. Es ist sicher klar, dass die Doping-Negativ-Schlagzeilen sicher sehr viel kaputt gemacht haben in der Schweiz. Und sehr viel eigentlich weniger geschrieben ist worden über den Radsport. Aber wenn man dann in gewissen anderen Ländern geht, schauen, wie der Radsport dort noch lebt, dann muss ich wiederum sagen, dass es eigentlich dort das pure Gegenteil ist. Also dort geht eigentlich alles, sage ich nicht, genau gleich weiter, aber es ist immer noch sehr viel geschrieben, es wird immer noch sehr viel gemacht und in diesen Ländern ist einfach die Anerkennung viel grösser.
Sind Sie im falschen Land Profi?
Nein, ich kann sicher sagen, dass ich im richtigen Land bin, wo ich schlussendlich fühle mich auch daheim, fühle mich wohl und habe hier sicher mehr meine eigene private Zeit oder einfach das private Leben, das ich leben kann. Wo in den anderen Ländern, zum Beispiel Belgien oder Italien, Holland, das ist es manchmal nicht so einfach, wenn ihr sogar nur in einem Hotel seid oder normal neutral angelegt seid, wie das dort oben abgeht mit den Leuten, die einem so schnell erkennen.
Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ein bisschen wie bei den Stones und Mick Jagger, das grosse
oder? Nein, das sicher schon nicht, ich glaube. Das ist schon noch ein bisschen etwas anderes oder eine Stufe höher.
Aber wie ist es denn? Also zu Italien oder zu Belgien? Denn?
Ja, da wird man mehr angesprochen.
Also Sie werden mehr angesprochen?
Ja, wird man angesprochen. Autogramm, Leute, die Fotos machen. In der Schweiz ist es wiederum anders. Wenn man dann nicht mehr durchläuft, dann schauen die Leute einem nach oder bleiben sie stehen und schauen. Hey, schau dort, kannst du Lara sehen, schau dort. Die gehen weniger auf einem zu, was sicher erleichternd ist, weil dann kann man gleich einfach normal, ich sage jetzt mal, durch die Gasse oder einfach normal einkaufen.
Also Sie können in Bern nur spazieren da und es kommt kennen und...
Das selten. Aber ich weiss, dass die Leute anhalten und schwätzen und schauen und machen, wo sie
das freut sehen. Sie?
Freuen. Ich sage einfach, wenn sich die Leute etwas abschneiden können, wo sie Freude haben, dann ist das schön. Aber ich sage immer, wegen dem heisst es ja noch lange nicht, dass sie dann so schwätzen und sagen, schau, der ist anders, der ist jetzt irgendwie ein Star. Ein Star ist, bin ich vielleicht schon, aber das ist in meinem Beruf. Aber im Endeffekt bin ich genau gleich wie jeden anderen auch. Also, von dem her bin ich nicht anders. Und ich bin immer gleich und wollte nicht irgendwie anders sein. Weil solange es mit den beiden Beinen an den Boden ist, dann ist ja das...
Auch wenn sie häufig auf dem Rad sind und es dreht.
Ja, schon, ja. Und das Rad dreht sich und meine Leistungen sind da und sicher mit dem Doping sind sie zum Teil weniger akzeptiert worden.
Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, in der Schweiz ist das Thema Doping viel zentraler, also Doping im Radsport jetzt in den letzten Jahren extrem stark thematisiert worden und in anderen veloverrückten Ländern weniger?
Ja.
Und das hat Folge für Sie, dass beispielsweise, um auf das Zitat zurückzukommen, dass Sie das Gefühl haben, Ihre Leistung wird in der Schweizer Medienlandschaft mindestens zu wenig geschätzt?
Je nachdem, was für eine Medienlandschaft. Oder ich darf sagen, die Leistungen in den letzten Jahren, das ist, suchen wir einen anderen Sportler oder einfach sonst jemand anderes, der über so viele Jahre jetzt, oder ausser der Federer,
Federer ist ziemlich konstant.
Ja, das sage ich auch, aber ich sage, darum darf ich mir auch dazu sagen, darum sage ich dazu, dass meine Leistungen gerade so konstant waren. Klar, Tennis ist etwas ganz anderes, aber man muss einfach schauen, dass nebst dem Negativen, was im Radsport war, sage ich immer, das Doping gibt es überall. Und wenn einer mit mir da kommt, kann diskutieren, dann gebe ich zuerst mal das Thema anwälzen und sage, was bist du Fan? Bist du Radsport-Fan? Dann sagt er, nein, eigentlich nicht, interessiert mich gar nicht, aber der Doping, das ist einfach so das zentrale Mittelpunkt die ganze Zeit, dann lese ich das überall. Dann sage ich ihm, ja, was bist du, was fanst du? Ja, ich tue gerne Leichtathletik schauen. Dann sage ich, ja gut, dann musst du gleich aufhören, weil dort ist das Doping gerade so schlimm.
Aber Sie würden in dem Fall nochmal sagen, dass das Doping der entscheidende Faktor ist, dass Ihre Leistungen, nochmal zum Sagen, Sie sind zweifache Weltmeister, Zeitfahrer, mehrere Tage, das Maillot jaune trägt, also das ist so der Vorhof zum Olymp. Der Olymp ist dann, wenn Sie die Tour mal gewinnen würden. Sie haben grosse Radklassiker gewonnen, sensationell gestartet das Jahr, nachher ein bisschen Einbruch. Sie finden, das hat mit Doping zu tun, dass Sie in der Schweiz zu wenig Wertschätzung bekommen. Also bei einem Roger Federer ist das völlig etwas anderes. Du warst am Anfang also lange auch nicht so gewesen.
Wenn ich Olympia gewinne, wegen dem bin ich nicht besser. Oder werde ich nicht mehr, vielleicht habe ich größere Wertschätzung. Aber schlussendlich sage ich nicht, ich brauche es. Für mich ist einfach wichtig, dass auch der Sport näher zum Tragen kommt. Weil, wenn wir schauen, es ist nicht nur meine Leistung, die zählt, dass es vielleicht im Radsport ein bisschen besser gehen könnte. Es braucht auch Swiss Cycling, es ist der Radverband, der von dem profitieren könnte. Also, dass eigentlich alle profitieren können, dass man den Jungen wieder etwas auf den Weg geben kann, weil das Doping hat halt schon viel kaputt gemacht. Aber wenn wir schauen, wie viele Radstars vor x Jahren noch da waren und wie viele es jetzt sind, ist es halt einfach nicht mehr so. Denn Toni Rominger, Alex Zülle, Pascal Richard,
so Namen, Laurent Dufo,
Rominger etc. Das waren X-Rennfahrer gewesen, en masse.
Und Sie sind im Moment der Einzige auf diesem Niveau?
Ich darf wiederum sagen, das widerspiegelt auch die Schweiz. Dass die Schweiz gleichwohl halt nicht immer ein grosses Land ist. Die Schweiz ist ja eigentlich klein gegenüber den anderen Ländern. Also von dem her
kann man sagen... Belgien ist auch klein, die haben aber häufig ganz einen Haufen gute Velofahrer.
Ja, aber es ist ein Veloland. Ja. Das ist, Velo ist dort... einen höheren Stellenwert als Fußball. Und darum zeigt es, dass man muss, auch als Schweizer muss man können sagen, dass gewisse Leistungen einfach normal sind, dass es so ist. Sonst hätten wir auch 3-4 Viktor Oetlin, 3-4 Simon Ammann, 3-4 Cancellara, 3-4 Federer. Aber das geht ja nicht. Also darum sage ich immer, dass die Schweiz die Leistungen gegen aussen so zeigt, ist mehr als gut. Und wenn noch mehr kommen, ist es noch schöner, weil ich glaube, die Schweiz repräsentieren ist etwas vom Schönsten.
Also für Sie ist es eindeutig, dass es die Schweiz ist. Ihr Vater ist ja ursprünglich Italiener. Das war für Sie keine Frage, je, dass Sie gesehen haben, auch beide Pässe, dass Sie gesagt hätten, ja, ich fahre, glaube für Italien.
Nein, ich will das auch nicht. Also ich stehe hinter der Schweiz. Bis jetzt habe ich die Schweiz immer ehrenwürdig vertreten und wollte das auch in Zukunft machen und werde auch immer positiv von der Schweiz reden, weil es gibt nicht viel Schlechtes sagen von der Schweiz. Ob das vielleicht mal das Wetter ein bisschen besser sein könnte, aber sonst hat man wirklich alles. Ich fühle mich daheim, ich fühle mich wohl. Ich will auch nicht irgendwie, wenn es müsste sein, eben beruflich aus der Schweiz rauszugehen und in ein anderes Land. Das ist etwas, was ich nie will, weil man soll dort sein, wo man sich wohlfühlt, und daheim. Und das ist dort, wo ich im Moment bin.
Sie leben ja mit Ihrer Frau und Ihrer kleinen Tochter. Wie wichtig ist der Rückhalt, den Sie in der Familie haben?
Das Wichtigste. Das ist das A und O. Und gibt mir nicht nur in den schlechten oder in den harten Zeiten den Rückhalt. Weil dort braucht es noch einmal mehr. Aber in den schönen Zeiten und Momenten, wo man eben gewisse Siege und Erfolge feiern kann, will ich oder schaue ich immer, dass meine Familie dabei sein kann.
Sie sind 27, sind jetzt seit 2 Jahren geheiratet und ich habe den Eindruck, dass es viel, vor allem Einzelsportler, aber auch bei den Fußballern, dass es viele Spitzensportler gibt, die sehr jung heiraten. Also zum Teil wirklich anfangs 20 und das ist ja beispielsweise anders als jetzt so in der Schweiz im Schnitt. Das geht ja immer auf, ist jetzt glaube ich anfangs Mitte 30. Warum ist das so?
Ich sage, wenn ich zurückschaue, dann zumal, als ich meine Frau oder die Freundin habe lernen kennen.
Wie alt sind Sie?
Ich war 18. Also,
erste grosse Liebe und es hat gerade...
Ja, eigentlich die erste grosse Liebe. Dann bin ich noch in den Überhosen kennengelernt. Wirklich also, eigentlich das normale Leben. Eigentlich. Also noch nichts, Cancellara, Velo, grosser Star und so. Das war wirklich alles noch ganz in einem kleinen Rahmen. Es war wirklich dann noch so ein bisschen ein vielleicht werdender Beruf gewesen. Weil dann war ich noch in der Lehre und wir sind den Weg zusammengegangen und schlussendlich hat es gestimmt. Und ich glaube, wenn man x Jahre zusammen ist und es stimmt, dann soll man den Schritt machen.
Aber, meine Frage war schon, haben Sie eine Erklärung, warum es bei vielen Sportlern ist es einfach so wichtig, den Anker zu haben und den vielleicht auch zu legalisieren durch eine Heirat?
Ja, weil wenn ich jetzt keine Familie hätte, so populär und Geld verdienen und in der ganzen Welt rumkommen und als Vorbild angeschaut werden und die ganze Zeit da muss go Frauen suchen auf dem Sinn oder Leute lernen kennen, da kannst du dir sicher sein, dass es nicht immer hundertprozentige Liebe sein, die vielleicht dir eine Frau kann geben oder will geben, weil vielleicht hat sie es auf etwas anderes abgesehen, einfach ein bisschen Schulter anlehnen, ein bisschen, ja, das ist... Ich fahre mit Cancellara, das ist mein Partner. Wir leben zusammen und ein bisschen einfach Dolce Vita. Das ist
Da haben Sie wollen absichern. Ich denke, das tun wir verhindern.
Ja, sicher auch. Also ich glaube, ich habe nicht irgendwie das Gefühl, ich muss da noch etwas Neues haben oder anderes haben. Weil ich glaube, wenn ich schaue, was ich daheim habe, darf ich mich überglücklich schätzen. Weil ich muss nicht andere Frauen haben, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, mit diskutieren und mit anderen Leuten darüber zu reden. Und so sieht man schnell, Hurti, was es würde alles auch geben. Aber im Endeffekt ist nicht das, was ich will. Ich will das, was ich daheim habe. Das ist meine Frau. Ich liebe über alles. Das ist eine super Mutter, das ist eine super Frau. Das ist das Schönste. Und es gibt das, was eben das Schöne ist, es gibt der Mensch einfach auch noch mehr. Du kannst an gewissen Orten kannst du mehr rausholen. Und viele Erfolge, die ich auch feiern konnte, ist sicher auch dank ihren und dort wollte ich auch eben, dass sie dabei sind. Und das war sicher dieses Jahr sicher sehr schade gewesen, wenn wir in Mailand Sanremo gewonnen haben. Hätte ich am liebsten gehabt, dass sie dort an dem Zielrand einfach nach dem Zielstrich eigentlich gestanden sind und ich sie eigentlich in die Arme hätte können. Aber es ist nicht gegangen, wo einfach halt, wo es einfach manchmal nicht geht.
2 Fragen noch. Das eine ist noch ein bisschen ein Blick führen. Sie haben Anfangs Sendung gesagt, Olympia ist Ihr Ziel. Das magische Datum ist, glaube ich, 9. August. Was wollte Fabian Cancellara dann?
Ja, dann wollte ich zuerst mal das Strassenrennen absolvieren, was dann mich so weiterbringt zum 13. August. Der 13. ist dann das Zeitfahren und dort ist ganz klar, dass ich dort etwas teilnehme, das glänzt.
Neben so bescheiden? In der Regel sagen sie ja, ich will gewinnen.
Ja, glänzen tut nur Gold.
Ah, glänzen tut nur Gold. Pardon, ich habe gemeint, Bronze und Silber gehe ich.
Ja, das tut hier, aber nicht so stark.
Okay.
Weil nebst dem, dass ich jetzt schon 2-mal Weltmeister bin, meine Leistungen sind konstant gewesen, kann ich nicht dorthin gehen und sagen, ja, ich will eine gute Leistung absolvieren, ich will dort etwas Gutes zeigen. Das wäre nicht ich und das kann ich auch nicht. Letztendlich, vom Blatt Papier ist ganz klar, dass ohne Medaille heimkommen wäre Enttäuschung.
Mhm. Die letzte Frage ist ganz banal. Velofahrer rasieren sich ja bei. Wieso rasieren die Velofahrer bei und wie machen sie es?
Die Frage liebe ich. Also, die Beine werden mal rasiert. Nicht, dass man schneller ist. Das ist mal ganz klar. Also
eben, dem, so viel Haar können sie gar nicht haben, dass das
ja,
wird bremsen,
es ist,
oder?
Nein, also es sind mehrere Punkte, die eigentlich dafür sprechen, dass man sie rasieren sollte. Das heisst, sag mal, wenn man stürzt, die ganzen Infektionen, das ganze Pflasterwesen und so, sonst hat er einfach die ganze Zeit Enthaarung und das ist auch nicht unbedingt gut und für die ganze, den ganzen Erholungsprozess für die Narbe ist auch nicht gut zu massieren. Für einen Masseur ist es angenehmer, für das ganze Öl, das dabei ist. Sind so die,
ja, die beiden Hauptgründe?
Ja, eigentlich schon, die beiden Hauptgründe. Und,
jetzt ist Ästhetik, Frage von wie?
Ästhetik hin oder her. Ich glaube, ein Bein, das kein Haar dran hat, sieht sicher besser aus als so ein Wollebein. Das ist mal das.
Sie haben jetzt andere, dummerweise lange Hosen auch, aber
sie sind ja, rasiert.
Sie sind rasiert.
Schön Wetter gewesen.
Und wie machen sie es?
Ja, entweder mit dem Rasierer, trocken, nass, epilieren, entwachsen, je nachdem, Situation bedingt, wie lange.
Also sie haben nicht ein System, das sich jetzt wirklich herauskristallisiert hat im Laufe der Jahre, wo sie darauf schwören und sagen, so.
Also ich tue nicht auf etwas schwören, aber ich brauche meistens einfach meinen Rasierapparat, weil ich dort meine Erfahrung gemacht habe, dass sich meine Haut am wenigsten stark entzündet, weil wenn dann der Bein rasiert hat und dann massieren oder was auch immer, dann kann es sein, dass es Entzündungen gibt. Und darum muss man manchmal einfach, wie so von Rennfahrer zu Rennfahrer verschieden ist, das eigene System herausfinden, was für ihn eigentlich am besten ist und am einfachsten. Weil wenn man schaut, wie viele Kilometer wir abspulen und wie viel Zeit rar ist, dann muss man etwas finden, was schnell geht.
Fabian Cancellara, ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch und wünsche viel Erfolg für den Rest der Saison. Und wir werden das nicht nur im August, sondern auch jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt. Ist das eigentlich ein Ziel, dort zu gewinnen, vorne dabei sein?
Für mich ist eigentlich Trainingskilometer, also Rennkilometer, dort zu absolvieren. Dort steht schon im Vordergrund eigentlich mitfahren. Weil schon so früh etwas zeigen wollte ich nicht, weil ich einfach im Moment noch nicht den Kopf habe.
Gut, also dann wünschen wir viel Erfolg und viel Freude. Und das letzte Musikstück ist «No Easy Way» aus Filmmusik Rocky. Danke fürs Zuhören, schönen Abend wünscht Marina Villa.
DRS3 Podcast.